Okay, wir sind im Sachaja 12. Letzte Woche haben wir das Gericht gesehen, das Gott ankündigt über das Volk Israel. Ein ganz besonderes Gericht, was sich jetzt überstreckt von der Ablehnung von ihrem Messias, den Gott geschickt hat, seinen Sohn, bis zum zweiten Kommen von Jesus. Ein Volk zu sein, das fern ist von Gott. Und das sind sie. Selbst die, die es ganz ernst meinen, haben keinen Tempel, haben keine Routine, ist alles so ein ferner Gott aus der Vergangenheit für das Volk, das jetzt gerade da ist, die Juden. Und auch wenn viele meinen, ihren Gott zu kennen, so kennen sie ihn doch nicht persönlich. Nur so wie das Volk hier in der Zeit. Und das ist der größte Fluch überhaupt, den ein Mensch haben kann, in meinen Augen. Das ist nicht alles zu verlieren, was er besitzt hier an Gütern oder dass Dinge nicht funktionieren oder dass man verzichten muss auf vieles, sondern ich denke, wir sind viel primitiver. So, wir sind, uns macht diese Seele aus, die jeder von uns hat, die total speziell und individuell ist. Der Bereich, der zu sich selber sagt, komm, lob den Herrn. So, der Bereich, der fühlt und der sich sehnt und der glücklich sein will. Unser Geist, dem ist egal, ob er glücklich ist oder traurig, da zählen nur die Fakten und so weiter. Auch unser Herz ist das mehr oder minder egal, so weil es da nur darum geht, was ist wichtig und was nicht so. Aber unsere Seele ist halt das, was wirklich denkt und leidet und fühlt. Deswegen ist Gott auch so wichtig, dass wir als wiedergeborene Menschen, die einen Gottesdienst haben und einen Tempel und einen Heiligen Geist und die Präsenz Gottes, so dass wir diesen vierten Part nicht vergessen, nicht nur zu lieben zu lernen mit Verstand, ne, mit dem, was man weiß und was zu unterscheiden, was gut und richtig ist und wie man seine Sachen einsetzt, die man hat, nicht nur das Herz, das, wo man sich darauf konzentriert, dort zu lieben, nicht für sich zu verlangen und zu nehmen und zu bauen, sondern für den Nächsten, auch nicht nur zu lernen mit der Tat, das umzusetzen in die Wirklichkeit mit der Hand, ne, das, was man greift und baut und verändert und bewirkt, sondern dass man auch in der Liebe wächst von der Seele her. Lieb mich mit deiner ganzen Seele. Und das ist Gott schon immer extrem wichtig, weil er liebt nicht nur im Kopf und nicht nur mit Tun und nicht nur mit Wertigkeit, sondern er liebt halt mit seiner Seele. Und deswegen ist er nicht nur ein Vater im Himmel, sondern auch ein Papa. Ne? Jemand, der ganz nah steht, ein Verlobter, so ein Bruder, ein Freund, so ein, und wie er sich noch alles nennt, das sind alles Sachen, die Intimität, eine besondere Intimität einfach bezeichnen. Ne? Eine Sache, die besonders sind für uns Menschen. Ja. Und so ist er da und sagt doch, kommt mit allem, was euch so quält, von der Seele her. Und lernt doch darin zu erkennen, dass ich auch da bin und auch da tu und da wirke. Das haben die Juden heute nicht. Das wird doch erst kommen, und darum geht der Text heute, kurz vor dem zweiten Kommen von Jesus, in den 7 Jahren Trübsal, das sehen wir gerade in der Offenbarung, da sind wir gerade drin, wo endlich diese Verheißung wieder wahr wird, die Gott gesagt hat, in seiner Berufung, in seiner Erwählung für sein Volk, es wird der Tag kommen, und den habe ich bestimmt. Den kenne auch nur ich, aber es wird der Tag kommen, da werden eure Herzen sich wieder zu mir drehen, da werden eure Augen geöffnet sein, ihr werdet Christus, den ich geschickt habe, annehmen. Ja, und das wird in den letzten 3,5 Jahren der Trübsal sein. So, wenn es am schlimmsten steht für sein Volk. Wenn die ganze Welt kommt in Horden und endlich dieses Volk auslöschen will. Ne? Unter der Führung vom Drachen, vom Satan. Letzte Woche hat er halt diesen Fluch ausgesprochen, aber in diesem Fluch ist halt auch der Segen, der kommt jetzt. Also lass uns mal lesen, Sachaja 12. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum, und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Das sehen wir in der Offenbarung und in Daniel und so weiter, das ist Hamageddon. Das ist der Moment dann, wo dieser König, der Antichrist, dieser politische Führer, der schafft, die ganze Welt zusammenzubringen, die ganzen Nationen und Reiche, ne, wo sich alle versammeln werden vor Jerusalem, so in diesem Tal, um Israel endlich auszulöschen. Und das Schöne ist, dass Gott hier reinkommt in diese Bedrängnis, ne, denn alle Heidenvölker sind, das ist natürlich militärisch unmöglich, dagegen anzukämpfen, als so ein Minivolk, ne? Aber Gott kommt hier rein und sagt so, hey, ich bin der, der ich bin. Ich bin der, der ausspannt, der misst und berechnet und festlegt. Ich bin der, der gründet, der zum Entstehen bringt. Und ich bin auch der, der dann bildet und daraus formt, so was entsteht und was ist. Ne? Und doch, das ist für mich halt auch so eine Erbauung, so eine Ermutigung, die ich. Weißt du, das waren die Sachen, die mir gefehlt haben, bevor ich Jesus kennenlernte. Weil da war ich ein Mensch und ich war suchend und ich war nicht in diesem Mainstream drin von meinem Denken und Handeln, sondern ich wusste schon irgendwie, ist das, was ich hier um mich sehe und höre, ob Familie oder Bekannte oder Schule oder sonst wo, das kann nicht alles sein, das macht keinen Sinn. Das war nicht der Sinn meines Lebens. Ne? Zu arbeiten, den Job, der mir Spaß macht, aber das mein Leben lang, ne? Um ein Haus zu bauen und Familie zu gründen, und das war nie meine Berufung innerlich, ne? So war ich auf der Suche, so wie wir alle, so, ne? Aber ich war so hilflos, weil ich musste einfach nehmen, was kommt, ne? Und hatte keine Ahnung, was denn später ist oder warum Dinge kommen, ne? Und dann bin ich zu meinem Christus gekommen, der hat mir ein neues Leben gegeben mit einem Sinn, ne? Und auf einmal stand ich genauso in meinem Alltag, genauso mit meinem Denken, auf der Suche nach, was ist der Sinn meines Lebens, meines Seins, gerade heute, jetzt und morgen vielleicht, ne? Aber da kam jemand, der gesprochen hat, außerhalb von meiner Begrenztheit und gesagt hat, hey, ich bilde und ich spanne und ich habe bemessen und berufen und erwählt, und meine Sache für dich, die wird gut sein. Und das nicht nur für dich, sondern für die auch drumherum in deiner Zeit. Und dafür bist du auch noch da. Ne? Wo einfach Sinn des Lebens reinkam. Ohne dass ich ihn wirklich erfassen oder verstehen konnte. Ne? Und ich bin irgendwann, hab mich gequält. So wie manche gerade. Aber ich habe mich gequält in der Phase so, weil ich nach diesem Sinn gesucht habe. Warum bin ich? Weil ich bin das Volk Gottes mit. Ne? Und viele Sachen liefen einfach nicht. Oder viele Sachen sind so alltäglich und normal, dass ich mich frage, ist der Geist da drinne oder nicht? Ne? Tue ich wie ein normaler Mensch auch vorher, bevor ich Jesus kannte oder was? Ne? Und das ist eben diese Gottesfurcht, in der wir wachsen, dass wir erkennen, ist total egal, was der Sinn des Lebens für mich ist. Ich weiß, dass ich in den Sinn stecke, solange ich in meinem Gott bin. Mich in seine Kraft und in seine Macht und in seine Weisheit lege und sage, du machst, mach. Ich bin da. Ich bin hier. Und das ist der Sinn des Lebens, denn da drinnen erfährst du jeden Tag aufs Neue einfach nur Sachen, die Gott geplant hat. Ne? Weißt du, und selbst wenn du gerade nur so ein kleiner Arbeitnehmer bist, der immer das Gleiche macht, wo du denkst, das ist überhaupt nicht hochgeistlich oder was auch immer, selbst wenn du dich gerade nur um deine Familie drehst oder um was auch immer, das ist der Sinn, den du hast heute. Ne, und da drinne Kraft zu finden und Ruhe zu finden, ist ganz leicht. Indem man einfach akzeptiert, dass Gott groß ist. Ne. Was denn das Schöne ist, wer lernt, im Kleinen treu zu sein, der erfährt auch Größeres. Ne. Aber leider in meiner Begrenztheit dachte ich damals so, dass das Größere ist der Sinn. Also habe ich nach Großen gesucht und nicht gefunden. Ja, und das ist eben dieser Fallstrick, der über alle mal kommt, wo wir das erkennen und abwerten müssen als Lüge, Es geht in unserem Sinn als Christ nicht darum, Großes zu tun, sondern im Kleinen treu zu sein. Und wenn wir gelernt haben, in diesem Kleinen treu zu sein, dann auch drunter treu zu bleiben und das als groß zu erachten, so weil all die Kleinigkeiten führen ja zu was gewaltiger ist, als was wir uns vorstellen können heute, ne? Und so ist auch das Volk hier, wo das belagert wird von allen Seiten und bestimmt nicht versteht, warum und wie und was, sondern aber Gott kommt und sagt so, hey, ich habe das alles berechnet und ich habe das alles gebildet und gemacht und geführt. Und ich habe es euch schon 1000 Jahre vorher gesagt, bleibt ruhig. Das ist der Sinn, den ihr heute habt, dort zu stehen und zuzugucken, wie ich eure Feinde vernichte. An jedem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu, also mit Verwirrung, schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Juda aber will ich meine Augen offen halten. Und alle Pferde der Völker, die will ich mit Blindheit schlagen. Hat er schon oft gemacht, ne? So im Alten Testament sieht man das öfters, so Geschichten, wo die Philister oder was auch immer, ein militärisch viel zu starkes Volk da sind, so und gegen dieses kleine Israel kämpfen wollen, ne? So wie Goliath, so und da stehen und Israel hat Angst und Panik, aber wenn Gottes feuchtiger König da war, hat er vorher Gott gesucht und hat gesagt, okay, sollen wir ausziehen und kämpfen oder sollen wir uns ergeben oder hier bleiben und nichts tun, ne? Und es ist mehrmals, dass du lesen kannst, so dass Gott sagt, nee, bleib mal ganz cool, entspann dich mal, ich mach das. Und dann schlägt er einfach so ein Volk, das gerüstet ist und fertig und belagert, so einfach mit Verwirrung, dass die gegeneinander kämpfen und sich austilgen, ne? Oder dass die auf einmal Angst kriegen, so groß, dass sie nicht mal recht klar denken können und abhauen, weil sie denken, dieser Feind ist riesig oder was auch immer, ne? Dabei stehen dann nur so ein paar Leute oben und klimpern da auf irgendwelche Tontöpfe. So ein, ne? Und das ist als halt unser Gott, der halt über unsere Vernunft steht. Und das ist eine Sache, die ist schwer zu begreifen oft als Mensch. Aber es ist trotzdem so. Und Gott bringt das auch da in Harmageddon. Mensch, überleg doch mal alle Völker. Wenn du jetzt guckst, was du hörst in Nachrichten mit Atombomben und mit Panzern und Polen hat die meisten Panzer und mit was auch immer, wo sie investieren in Waffen und in chemischen Waffen, biologischen Waffen und ne, so, wo sich alle aufrüsten gerade und immer mehr, weil es schnell passieren kann, dass einfach ein Krieg kommt. Ne, und die großen Führer, wie kleine Kinder dastehen und sagen, ich will aber Krieg. Und wir, ne, so alles geht in die Richtung zum Kampf und zum Beschützen und Angreifen. Ne, und stell mir vor, all das summiert sich als eine Einheit, weil sie einen gemeinsamen Feind haben. Ne. Israel wäre weg. Aber hier kommt halt Gott und sagt so, hey, ich habe meine Wege und die haben überhaupt nichts mit dem menschlichen Vernunft zu tun. Ich schlag einfach die Panzer und was auch immer mit Blindheit. So, die sehen nicht mehr, wohin sie fliegen. Ich sorge einfach dafür, dass die total verwirrt sind und überhaupt keine Ordnung mehr da ist und militärische Führung. Dass alle in andere Richtungen rennen wie wild, ich schicke einfach einen aus. Und ihr werdet Israel einfach nur zugucken. Und die ganze Welt wird zugucken und sich wundern. Und die Fürsten Judas, die werden in meinem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems durch den Herrn der Herrscher, ihren Gott. Und das wird auch passieren in Harmageddon, dass Israel verzweifelt dasteht und auf einmal macht Gott einfach diese Blindheit, dieser Fluch, den wir letzte Woche gesehen haben, diese Blindheit nimmt er einfach weg und macht sie sehend und sie werden dastehen und einfach nur auf Christus sehen und sagen, du bist unser Gott und Herr und du wirst hier Sieg schicken. Das ist was Wundervolles. Das ist auch eine Sache, die mich beruhigt, so nicht aufzugeben für meine Familie oder für Freunde oder Bekannte, die ich habe und die ich mich seit Jahren, Jahrzehnten investiere und irgendwie nur Blindheit sehe. So, wo ich erzähle und tue und mache oder beweise durch mein Leben, wie Gott übernatürlich wirkt. Und ich erzähle da ganz frei, weil ich das cool finde. Wo die nur dastehen und sagen, verstehe ich nicht. Aber die nehmen es nicht an als Wunder, ne? So Zufall halt oder was auch immer, Glück gehabt. Du bist trotzdem blödi, dass du auf sowas glaubst. Ne? Aber wo ich dann dastehe und sage, ja, aber wenn sie berufen erwählt sind, dann kann Gott von einem Moment auf den nächsten, wie bei mir, macht er einfach Augen auf und ich erkenne. Kurz bevor ich mich bekehrt habe, ein halbes Jahr vorher oder ein Vierteljahr, saß ich schon mal auf der Wiese und da kam ein Christ zu mir. Ich saß da mit meiner Gitarre abgeklimpert, der saß da mit seiner Gitarre und seiner Bibel und hat mir erzählt. Und ich habe absolut keine Ahnung, was der mir irgendwie erzählt hat. Ne? Was ich auch mitgenommen habe, war die Bibel. Ne? Also die Worte waren alle weg. Ne? Und ich habe da keinen Glauben, irgendwie Erinnerungen an Christus ist groß oder was auch immer. Ne? Aber ich hatte Bibel und habe gesagt, okay, weil das war das Einzige, was ich mir gemerkt habe, hat gesagt, hier, nimm mal die Bibel mit. Sie ist als Talisman. Und mit Talismanen, da fand ich ganz cool. Ne? Ich gesagt, okay, mache ich. Ne? Aber dann hatte ich in meiner Reise und dann war halt der Moment, wo Gott meine Augen geöffnet hat, ne, wo auf einmal, und dann war es ganz klar. Ich habe gar nicht viel gehört da, ich habe saß, glaube ich, nur in diesem Lobpreis, und da ging es um Christus, irgendwie, und meine Augen waren wie auf, und ich habe gesagt, ich glaube an dich, ich nehme dich an, ne? Und das hat nichts mit Logik oder so zu tun, sondern bei jedem, der berufen ist, kommt der Moment, wo Gott einfach Augen öffnet. Dieser Fluch sich einfach auflöst, wenn man annimmt. Und deswegen sollten wir mit Hoffnung auch beten, uns investieren. Selbst die, die richtig hart sind, wie unser Ralfi hier, der Cowboy. Weißt du, und so sitzen wir jetzt auch da in unserer Rettung und sagen, ja, der Herr ist groß. Und der Herr, der wird's machen. An jedem Tag will ich die Fürsten Judas mit einem glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einen Garbenhaufen. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem Platz, nämlich in Jerusalem. Und der Herr, der wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses Davids und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. Und Gott wird in die Zeit kommen. Das Erste, was er erhebt, ist die Landbevölkerung, die Einfache. Die außerhalb leben, die Armen, die schutzlos sind. Und so ist ja unser Christus vom Herzen her immer. Er geht nicht als erstes in die Stadt rein und sucht die Reichen und die Vornehmen und die, die es drauf haben, bringt die zum Glauben, damit die dann die Armen und die total Zerstörten und Kaputten da zum Glauben bringt, sondern unser Christus ist rausgegangen in die umliegende Gegend. Ne? Zu den einfachen Leuten, die ungebildet waren, die ihn nicht reich machen konnten, die nicht beeindrucken konnten mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Wissen und was auch immer. Ne? Deswegen liebe ich das hier in der Gemeinde so, weißt du, dass hier auch die Menschen sich wohlfühlen und fast schon zu Hause, die außerhalb total verachtet sind. Ne? Ich rede oft mit unseren Nachbarn, Polizisten, der kennt auch einige Leute, die hierher kommen, regelmäßig. Ne? Und für die das sind Menschen, die sind aus Sicht des Staates, die sind einfach das vorbei. Wir haben uns oft genug bemüht, es klappt nicht, die sind kaputt und tot und weg. Ne? Weißt du, wo ich denn da sitze und mich denn da sitzen sehe im Vergleich und sage, dann bin ich auch irgendwie Polizist. Ne? Sorge dafür für Ordnung und damit wieder Segen reinkommt. Ne? Irgendwie sind wir so eine Art Polizisten, aber halt im Geistlichen. Ne? Für die Seele der Menschen, nicht nur für das Physische. Ne? Für eine andere Ordnung, die gut tut. Und ich habe so viele Menschen schon sehen dürfen, und ich hoffe ja auch so, die genau öffentlich als unheilbar eingestuft wurden, ne? Wo ich aber zugucken durfte mit der Zeit, wie Gott einfach repariert und heilt und eine Ordnung in der Seele schafft, die auch äußerlich irgendwann sichtbar wird, ne? Das ist was Wundervolles, und das ist das Herz, das wir anstreben sollten, nicht mit den Augen zu lieben, sondern mit dem Herzen, ne? Manche sind schwer zu ertragen, oder manche scheinen der Mühe nicht wert, sage ich mal jetzt so. Aber dann stimmt was mit unserem Herzen nicht, weil es nicht Christus entspricht. Ja. Weißt du, Christus geht auch heute noch zu denen, die arm sind. Christus geht auch heute noch zu denen, die nicht schön sind, sondern Sünder, Ungerechte. Christus geht auch heute noch zu denen, die gefangen sind in ihren Gewohnheiten und dann nicht alleine rauskommen und einfach nur dreckig und kaputt sind. Ne? Christus kommt immer noch zu denen, die gefangen sind in Sünde, um zu befreien. Ne? Unser Missionsauftrag. So, die gute Nachricht. Ja. Von daher ist es immer für mich eine Herausforderung, wenn Gott jemand Neues in mein Leben stellt, so der nicht meinem Ideal entspricht. Und so kommt Christus auch hier, so ein, wenn er sein Reich aufbaut, so ein, und der nimmt die Armen, die außerhalb sind, so die Bauern, so ein, und stellt sie zuerst hoch. Und das Volk sieht das und ehrt. So, und dann kommen die dran, die in der Stadt leben, ihr Leben im Griff haben, die reich sind und einen Namen und angesehen. So, es ist wichtig, dass wir darauf achten, so wen wir in unserem Alltag, in unserem Leben vorne sitzen lassen. So, rein natürlich ist es, dass die vorne sitzen bei mir, in meinem Blickwinkel, so, die mir gefallen, ne? Die ich gern habe und die wenig Anstoß sind oder so. Die vielleicht so denken und reden wie ich, ne? So, weil die da hinten, die machen viel zu viel Arbeit. So. Und der Herr wird zuerst die Zelte, bla bla bla, um den Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. Vers 8. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David. Und David war der größte Held, ne? Der kämpft wie 10.000. So. Und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und das ist auch Zukunft für uns, und das dürfen wir nicht vergessen, ne, weil selbst wenn du dich zu Paulus seinen Sicht zählst und sagst, ich bin der Schwächste von allen, der größte Sünder von allen, ich krieg gar nichts hin, ich bin echt ein mieser Christ, also ich würde gerne ein Heiliger sein, aber ich sehe mich nur dabei zu, wie ich unheilig lebe, so, ne, eigentlich ist mir Gott total oft egal und die anderen erst recht. Ne, ich liebe es eigentlich, mein Geld und meine Zeit für mich zu investieren, um bei mir zu bauen. Aber mir gefällt es nicht, aber ich kann nicht anders, weil mein Herz ist irgendwie so und ich will ein anderes Herz, aber es geht nicht. Ne? So ein, selbst wenn du der Schwächste bist von allen hier, wird die Zeit kommen, so wo Christus kommt, zum zweiten Mal. Wo er eine neue Ordnung schafft, so ein, wo uns durchs Feuer jagt, so ein, und all diese Schwachheit zu Ende ist und dann wirst du so sein, so ein, wirst du ein Held sein, so wie die Helden Davids. Du wirst die Herrlichkeit oder die Heiligkeit von Christus haben. Es wird nicht mehr zählen, wie schwach ich bin oder wie schwach ich war. So, es wird nicht mehr zählen, ob ich der Kleinste war in der Gemeinschaft Gottes oder der Größte. Es ist irrelevant. Es wird eine Zeit kommen, wo endlich wirklich ein Gleichgewicht ist zwischen den Erretteten. Ne? So wie Paulus sagt, so achte den Kleinen höher als dich. Du, der du stark bist so, und dein Leben im Griff hast und mit Gott sauber wandelst, du ordne dich den Kleineren unter. Das ist Liebe. Und das ist schwer, dieses Gleichgewicht, ne, weil wir halt immer Schubladen und mit unseren Augen halt richten und bewerten. Ne? Aber ich freue mich auf die Zeit, wo das einfach weg ist. Ne? Wo wir einfach nur noch da sind und wir sind einfach nur. Wir gehören einfach nur uns und Christus. Und wir sind alles Familie und alle eins. Wo wir einfach wissen, ja, unser Christus ist groß und ich bin es jetzt auch durch ihn. Alles ist gut. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Hier spricht unser Jesus. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. So ein Christus ist auch da mit dabei, so ein, bei seinem Volk. Es gibt erstaunlicherweise echt viele Christen, die ich kennengelernt habe, so die glauben, mit Israel, mit dem Judentum ist vorbei. Die haben Jesus abgelehnt und weg. Wir sind das neue Judentum, so ungefähr. Aber das stimmt nicht. Laut der Bibel. Und es wird der Tag kommen, wo Gott seinen Geist einfach aussendet. So ein, und wo es ein Geist der Gnade ist und des Gebets. Ja. Das ist der gleiche Geist, den wir schon empfangen haben, wir Heiden. Ist der gleiche Geist, den du hast und der in dir wohnt. Und wenn du mal überlegst, was ist das für ein Geist? Ne? Und dann guck auf dein Leben, wie wandelst du in deiner Theologie in Bezug auf Heiligen Geist? Ne? In Bezug auf, wie sollte ich denken und fühlen und handeln und tun und machen und von Gott reden? Ne? Wir haben einen Geist der Gnade bekommen. Das ist ein Geist, der nicht nur für sich selber Vergebung annimmt und das Geschenk, dass man jetzt gerechtfertigt ist, sondern der Geist der Gnade ist auch der, der das auch seinem Nächsten schenkt und lässt. Ich muss hier wegen euren Taten niemanden richten und sagen, ihr habt meinen Geist nicht oder ihr lebt in Sünde oder im Fleisch oder sonst was. Das macht der Heilige Geist selber. Sobald jemand von sich aus sagt, Christus ist mein Erlöser und der Retter und ich habe mein Leben hingegeben, bin von neuem geboren, glaubt die Liebe alles. An den Taten in der Zukunft wird man dann auf Dauer erkennen, ob es wirklich stimmt. Aber das beweisen nicht meine Beobachtungen, sondern das beweisen die Taten dann selber von demjenigen oder derjenigen. Ne? In der Zwischenzeit heißt es, okay, dann wasche ich auch dir die Füße und vergib dir. Nehme an, dass auch dir, dass auch Christus in dein Leben wirkt und zur richtigen Zeit kommt und einfach wieder Ordnung schafft. Ne? Und dieses Richten ist halt schwer, weil wir damit eigentlich sagen, Gott, du bist, dein Geist ist einfach zu klein, der braucht meine Hilfe. Dein Geist ist nicht möglich, da Ordnung zu machen, deswegen richte ich jetzt. Meine Erfahrung hier in der Gemeinde in der Zeit ist, selbst wie aussichtslos manche Situationen sind, bei den meisten Fällen, nicht allen, aber bei den meisten Fällen, schafft Gott einfach seine Ordnung dann. Und spricht und redet und lenkt zur richtigen Zeit. Wir kommen überhaupt nicht drum herum. Und das ist was Wundervolles. Ne? Wascht einander die Füße, sagt Christus. Und wenn du der Größte bist, ja, dann erst recht. Ne? Vergib und lass auch deinem Bruder oder deiner Schwester die Gnade. Und dann hab Gemeinschaft. Das ist ein Geist der Gnade, der Akzeptanz Gottes des Glaubens, dass Gott auch in demjenigen wirkt und in mir und tut. Diese Gnade, die eine unverdiente Gabe ist, ne? Und ein Geist des Gebets. Ne? Und meine Erfahrung ist, und ich muss am Dienstag in der Hoffnungskirche sprechen, ne? Ja, ich darf, wie auch immer, ne? Auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite bin ich auch aufgeregt, weil es das erste Mal, dass ich in der Landeskirche irgendwie reden darf. Ne, weil das ist, ich bin halt nur dieser Fischer halt, so, ne? Zahntechniker. Aber ich darf halt drüber reden, über das Thema hier, ne? Die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Oder das Kraftfeld des Heiligen Geistes, genau. Ne? Und ich komme immer wieder zu dem Punkt und zum Schluss von meiner Erfahrung halt, ja, das Kraftfeld des Heiligen Geistes ist nichts anderes als die Gemeinschaft in Gott zu haben. Und in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. So wie die Apostel. Jesus redet noch ein paar Tage nach seiner Auferstehung, bereitet seine kleine junge Gemeinde vor und sagt so, naja, tschüssen, ich gehe da mal, aber komme wieder, ne? Keine Angst. Ein bisschen anders, aber ich bin's, so, ne? Also geht mal nach Jerusalem, setzt euch dahin, und verbringt Zeit miteinander. Bleibt zusammen, und redet mit Gott, ne? Tauscht eure Anliegen vor und bringt das gemeinsam vor Gott in der Fürbitte, also das Gebet. Erinnert euch dran, dass ich für alles bezahlt habe und ihr ein neues Leben habt und jetzt gerechtfertigt seid und gewaschen. Ne? Tut das einmal. Und verbringt Zeit in seinem Wort und erforscht und findet raus, damit ihr gelehrt, geleitet, getröstet und was auch immer seid. Ne? Mich besser erkennt. Was noch? Macht Lobpreis. Also freut euch einfach zusammen für das, was ihr seid in mir. Ne? Und dann werde ich schon kommen. Ne? Und das machen sie. Sie kommen zusammen und sie wachen und sie sind einfach im Gebet. So suchen das Gebet, suchen die Gemeinschaft zu Gott und auch die geistliche Gemeinschaft zusammen. Und so haben sie das, was wir jetzt haben, jeden Tag, so ein, bin ich ein bisschen neidisch, so ein, ne, und offenbaren ihren Glauben, ihre Sorgen, teilen ihre Freude und was auch immer, ihr Leid miteinander, so ein, und erinnern sich gegenseitig dran, so, dass Christus gesagt hat, er ist da und er kommt, alles gut. Er macht das. Und dann kommt dieser eine Tag, so ein, ne, alle sitzen da, machen das Gleiche wie immer, und auf einmal kommt halt dieser Heilige Geist besonders runter, der schon in jedem Einzelnen wohnt. Aber auf einmal kommt halt diese Kraft von oben. Ne? So ein, weißt du, was Besonderes kommt, das wie Feuerflammen, damit man noch sieht, so, hey, hier geht was, so ein, ne? Und was passiert denn als nächstes? Die fangen nicht an, irgendwie wirr zu werden und was auch immer, sondern die stehen auf und gehen raus und fangen an, über Christus zu predigen. Mehr nicht. Fangen an, in ihrer Predigt zu loben, zu preisen, zu danken und zu erzählen, hey, komm mal mit, so. Ne? Und die Leute, die drumherum stehen, so ein, hören das und sagen, klar, so ein, offene Augen, ne? Darauf habe ich gewartet, weil Gott auch sie vorbereitet hat in ihrem Leben, ne? Und für mich ist dieses, der Heilige Geist, so dieses Kraftfeld finde ich total dämlich, werde ich vielleicht auch sagen, vielleicht auch nicht, so ein, aber das ist ein falsches Wort, ne? Weil das Wirken und die Kraft von Gott ist kein Kraftfeld. Ein Feld ist immer begrenzt. Aber Gott ist unbegrenzt überall wirksam. Und zu seiner Zeit kommt genau das, was er bemessen hat. Ne? So ein, und in dem Maß, wie er es gemessen hat. Und so passiert es dann. Ne? Was und so ist für mich im Grunde, weißt du, wir brauchen einfach nur uns konzentrieren, diesen Geist der Gnade und des Gebets in dem zu leben und zu wirken. Ne? Und die Kraft kommt genau zur richtigen Zeit, wenn wir sie brauchen. So wie es sein muss. Da ist kein Druck dahinter oder irgendwas. So, und ich, nach meiner Erfahrung, und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist doch über mich schon ein paar Mal kam, in dieser besonderen Kraft, mit einer besonderen Berufung und was auch immer, dann brauchte ich auch besondere Gaben, die ich so nicht habe. Zum Beispiel in einer anderen Sprache zu reden, sodass die Leute mich verstehen und ich antworten kann. So ein, ne, und, oder zu heilen, so ein, ne, wo auf einmal dieser Glaube wirklich da war und ich gesagt, hey, du bist geheilt, Sohn, und jetzt geh. Und der war geheilt, Sohn. Ne? Normalerweise sitze ich da bei unserem Gebetsamt, ja, bete mal für mich, ich bin krank, oder bete mal für den, der hat Krebs oder was auch immer, ne? Und ich bin halt da und habe diesen Glauben nicht, ne? Und sag, ja Gott, wenn du willst, oder so, ne? Aber in den Momenten, wo es dran ist, da weißt du, es ist dran und fertig. Ne? So, und selbst wenn du innerlich denkst, Scheiße, wenn das jetzt nicht klappt, so, so, ne? Aber das, seine Berufung steht im Vordergrund. Ne? Und das Innere muss sich einfach ergeben und sagen, naja, drauf geschissen, ist so. Ne? Weißt du, uns passiert. Weißt du, und das ist dieses Wundervolle, was wir Christen echt zum Teil weltweit wirklich verlernt haben durch unsere Menschlichkeit, Begrenztheit auf dieses Einfache, uns zu konzentrieren, wo dieses ganze Komplizierte dann rauskommt, von sich aus. Also wenn du ein Mensch bist, der Jesus liebt, der Christus versucht nachzufolgen, der versucht, seinen Weg zu finden, so ein, der versucht auch von sich wegzusehen und hinzuwachsen zur Liebe, um Segen und Licht zu sein für andere, wenn du jemand bist, der vielleicht nicht der perfekte Beter ist oder der Massenbeter, aber der sich wenigstens vom Herzen her wünscht, mehr Zeit reinzubringen, auch in das Gespräch mit Gott, auch in das Gespräch mit seinem Nächsten, geistlich, ne, und dann ist alles in Ordnung. So, wenn du jemand bist, der seinen Nächsten akzeptiert, so wie er ist, und nicht erwartet, dass er jetzt heilig oder anders ist, als er gerade ist, sondern genauso ein Depp wie du, schwach und unfähig, Christus zu sein und zu leben und zu tun, so ein, weißt du, dann ist alles in Ordnung, dann genießt das. So genießt die Zusammenkunft mit deinem Bruder und mit deiner Schwester, wenn du das hast. So, und vertraue in diesem Einfachen, was so menschlich und natürlich wirkt, so, aber es kommen die Momente, wo einfach die Berufung größer ist. Und selbst da musst du dich nicht mühen, es läuft einfach. Wir haben einen Geist der Gnade und des Gebets, der Gemeinschaft empfangen. Und das ist was Wundervolles. Und dann, wenn du in dem Geist doch lebst und den akzeptierst, dann wirst du auch ihn sehen. Auf ihn sehen. Auf den, der durchstochen wurde. Und hier kommt der Moment, wo der Geist kommt, wo ihre Augen geöffnet werden und wo sie sehen, Scheiße. Unsere Väter haben unseren Christus durchstochen. Den Messias, auf den wir schon seit Jahrtausenden warten. Von dem Gott immer erzählt hat durch alle Propheten. Und dann werden sie aber nicht sich freuen und frohlocken, sondern werden sie betrübt werden und traurig. Wie es sein kann, dass sie diesen Menschensohn, diesen Gott ablehnen konnten. So dass sie leben konnten ohne ihn. Und diese Klage und dieses Trauern geht jetzt noch weiter. Warte mal. Vers 11. An jedem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klagen in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Das war hier der Tod von König Josia. Kannst du in 2. Chronik 35 nachlesen. War das Volk auch sehr traurig. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich. Das Geschlecht des Hauses David für sich. Und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich, und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich, und die Frauen für sich, das Geschlecht der Semaiter für sich, und ihre Frauen für sich, ebenso aber auch alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. Ja. Und das ist was Krasses, was hier passiert, ne, weil es kommt dieser Riesensieg über diese mächtigen Nationen, die man hätte nicht besiegen können. So ein übernatürlicher Sieg, wo die Juden einfach nur dastehen und zucken, was läuft? So krass. Vorbei. Sieg! Ne, und eigentlich müsste man jubeln und Party machen und feiern. Aber in dem Moment kommt halt diese große Traurigkeit. Ne, und diese Traurigkeit ist was Wunderschönes, denn das ist keine, wie sagt man, keine kollektive Buße, die hier stattfindet, sondern eine individuelle. Jeder für sich geht in sich rein und sagt ich bin gottlos und will jetzt meinen Gott haben. Ja, und dreht um zu diesem Christus, der gekommen ist als Hirte für sie. Ja. Es werden noch diese vier Häuser da angesprochen: David, Nathan, Levi und Semaiter. Ne. Nathan war der Sohn von David. So, das sind die zwei Königshäuser, wenn du so willst. Ne. So die politische Führung vom Gottesvolk, der politische Hirte, der kommt die werden Buße tun. Aber dann hast du Levi und die Semaiter. Ne. Das ist so die priesterliche Sippe. Ne, so die Semi war der Enkel von Levi. Ne, und Semi und Nathan waren jetzt nicht gerade die besten Vorbilder so in Sachen Gottesfurcht und Heiligkeit. Ne, und es ist krass, dass gerade die halt sich hier erwähnt werden und sich an die Brust schlagen und einfach dieses göttliche Priestertum und dieses göttliche diese göttliche Regierung für sich annehmen und sagen, ja, aber du. Und ich liebe das und ich freue mich drauf, wenn endlich so diese Blindheit geschlagen ist. Und ich wollte eigentlich noch weiter, weil ich endlich fertig werde mit Zacharja, aber macht man nicht. Eigentlich wollte ich jetzt alle drei Kapitel machen. Die letzten zwei gehen auch über das Gleiche, aber nee, reicht. Vater, ich weiß, dass diese Umkehr kommen wird. Ja, und ich freue mich drauf. Ja, für mich ist auch eine Warnung, nicht die Menschen aufzugeben, die so hart sind. Ja, auch weiter für die Regierung zu beten und für meine Brüder und Schwestern, für bestimmte Gemeinden oder für die Welt. Ja, es wird alles dunkler und verdrehter und trotzdem weiß ich, dass du öffnen kannst einfach, dass dein Geist einfach kommt und man erkennt und annimmt. Ich weiß nicht, wer und was berufen ist und der Will von dir, und deswegen möchte ich mich darin üben, einfach jeden zu lieben, auch deine Feinde, auch die, die mir fluchen, mir feind sind, auch die, die verspotten oder dagegen kämpfen und alles einsetzen, dass dein Name nicht verkündet wird. Ich will lernen und darin wachsen, so die zu lieben, die du mir schickst, egal ob sie mir zusagen als Mensch oder nicht. Ja, das ist ein Herz, das ich nicht habe. Ja, und ich danke dir, dass das ein Herz ist, das einfach mehr und mehr kommt in jedem von uns. Dann erinnere uns daran, dass wir einen Geist der Gemeinschaft haben. Ja, nicht nur Gemeinschaft mit dir, sondern auch Gemeinschaft untereinander. Und bitte lass auch das wachsen, dass ja, wir in der Brüder- und in der Schwesterliebe einfach wachsen und erkennen, wie schön und wie wichtig und wie nötig es ist, dass wir unseren Glauben teilen und laut machen und füreinander auch geistlich da sind, uns im Geistlichen auch ermutigen und erbauen, die Hände des anderen heben, wenn er nicht kann, oder den Blick des anderen erheben, wenn er zu tief sitzt. Ja. Stehen zu bleiben von unserem Lauf, um jemand anderes aufzuhelfen und ihn eine Weile zu tragen, bis er wieder selber laufen kann. Ja, bitte. Hör nicht auf. Ja, und für die, die gerade nach Sinn suchen, bitte ich dich, dass du ihnen offenbarst, dass sie da mittendrin sind, dass wir fähig sind, im Kleinen uns zu freuen. Und das Kleine als groß zu erachten, das jeden Tag da ist. Egal wie natürlich das so wirkt. Ja, du bist mittendrin und dein Plan ist riesig. Ja. Amen.